Ihr hört Cantina Corner,
ein Star Wars Podcast.
Moin und Servus aus der Cantina Corner. Willkommen. Willkommen zurück nach sehr, 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 sehr kurzer Pause von uns. Ihr bekommt uns schon wieder auf die Ohren und zwar heute mit dem Post-Talk zu Star Wars The Bad Batch. Die Staffel ist gerade frisch zu Ende gegangen. Wahrscheinlich haben es noch nicht mal alle gesehen. Noch nicht mal alle haben die letzte Folge gesehen. Wir stürzen uns direkt da drauf. Wir stürzen uns direkt auf die komplette Staffel Star Wars The Bad Batch. Wir hatten unseren Pre-Talk, jetzt folgt unser Post-Talk. Zusammen hier natürlich wieder mit Clemens auf der anderen Seite, Cantina Corner Station München. Clemens, moin und Servus.
Ja, moin und Servus. Schönen guten Abend, du hast es schon gesagt, aus München.
Clemens, erste Frage vorweg. Wie oft warst du zwischen unserer Aufnahme der letzten Folge bis heute beim Starbucks?
Keinmal. Ich finde Starbucks total overhyped. Und da nicht die Gefahr besteht, dass ich den Namen eines Star Wars Planeten benennen und weitergeben muss, lohnt sich für mich der Besuch nicht.
Weißt du, was mir nach der Aufnahme der letzten Folge so eingefallen ist? Starbucks fand ich früher so auch mal ganz cool. Ich war tatsächlich auch mal vor langer, langer Zeit, war ich mal in München und da war ich auch im Starbucks. Aber man hat ja eine ganze Zeit lang da einfach so gar keinen normalen Kaffee einfach bekommen. Und das fand ich extrem abturnend. Also ich für meinen Teil, ich bin Kaffeetrinker. Ich trinke sehr, sehr gerne Kaffee. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber nee, also so einfach nur so einen Laden zu besuchen für irgend so ein Schoko, Schrotto, Chino oder sowas, das ist nicht so meins.
Ja, Strawberry, Double Choc, Super Filtered Milk, Extreme irgendwie so, ist auch nicht so meins. Ich trinke Kaffee, aber schwarz. Einfach nur schwarzer Kaffee. Dafür brauche ich keinen Starbucks, da hast du vollkommen recht.
Ja, okay, also um uns dann jetzt komplett zu outen, ich Kaffee mit Milch. Ne? Also. Komplettes Outing jetzt. Ja, Clemens, unser Post-Talk zu Star Wars The Bad Batch. Die letzte Folge, erzähl mir, mach dich nackig. Wann und wo hast du sie heute gesehen?
Ja, nach diesem krassen Outing, wie man jeder hier seinen Kaffee trinkt, dann kann ich ja das gleich erzählen, gell? ja, ich hab's heute Morgen, also ich hab's gleich heute Mittag angeschaut. Warum habe ich das auch gemacht? Natürlich, weil wir jetzt auch am Abend die gemeinsame Aufnahme haben, also nur nochmal, um euch Zuhörer abzuholen. Wir nehmen heute am Mittwoch den 1. Mai 2024 auf, an dem Tag, wo auch das Bad Batch Serienfinale released wurde. Ich habe es dann mittags gleich angeschaut, habe mir eine Stunde Zeit genommen auf der Couch, schön mit Kopfhörer und Laptop. Ja, es war eine Stunde, es waren 51 Minuten, da war ich erstmal erleichtert, wo ich das gesehen habe. Ich habe ehrlich gesagt schon damit gerechnet, dass irgendwie wieder nur so 28 Minuten Folge kommt oder so. Also ich war erstmal erleichtert, dass, ich glaube 51 Minuten waren es dann doch. Ja, aber was ist halt in den 51 Minuten passiert, das ist halt wieder eine andere Geschichte, aber ja.
Ich hab's tatsächlich ein bisschen gesplittet heute. Also ich habe heute früh habe ich reingeguckt. Ja klar, also früh, sehr sehr früh aufgestanden worden heute. Ich habe mich gefreut, ehrlich gesagt, als ich gesehen habe, 55 Minuten, glaube ich, standen auf der Uhr. Und ja klar, davon sind immer so rund 5 Minuten Abspann, ist klar. Aber ich hatte mir ja mindestens so eine Stunde gewünscht, aber mit den 55-50 Minuten war ich auch relativ zufrieden. So im ersten Eindruck habe ich gedacht, so okay, super, schon mal nicht nur eine halbe Stunde, in der alles nur mal ganz schnell abgefrühstückt wird. Erster Eindruck ist natürlich gewesen, Nicht nur weil ich es gesplittet habe, man hätte diese Folge locker nochmal splitten können. Also das war ganz locker nochmal Stuff für zwei Folgen, mindestens. Ja, den zweiten Teil habe ich heute Abend einfach nochmal zu Ende geguckt. Und ich war auch, um es schon mal so vorwegzunehmen, grundsätzlich zufrieden mit dem Ausgang. Aber kommen wir später nochmal drauf. Clemens, wie hast du diese finale Staffel erlebt? Erzähl mal so ein bisschen was von deinen Gefühlen, von deinen Eindrücken, die du gesammelt hast jetzt beim Schauen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ja in unserem Pre-Talk gesagt haben, dass wir sehr, sehr, sehr gespannt sind auf die Handlung, nachdem uns persönlich die zweite Staffel ja gar nicht so gut gefallen hat.
Ja, was sage ich jetzt zu der dritten Staffel? Also es wird ja hier ein Post-Talk oder ein Fazit-Talk von Staffel 3, aber im Prinzip von der ganzen Bad Batch-Serie. Ja gut, also um das Positive vorwegzunehmen, fangen wir mit dem Positiven an. Atmosphäre, Soundtrack, Shadowing, Motion Capturing, ich weiß gar nicht, ob Motion Capturing, aber ich sag jetzt einfach Animierung, alles absolut auf Top-Niveau. Vor allem der Soundtrack ist mir unfassbar positiv in dieser Staffel 3 aufgefallen. Ich fand auch die Effekte, die Soundeffekte, nicht nur die Musik, sondern auch die Effekte fand ich wahnsinnig gelungen. Ich fand, der Blasterfeuer hat sich noch nie so intensiv angehört wie in Bad Batch, sahen auch noch nie so gut aus. Die Einschläge der Bolzen hat man richtig gespürt, fand ich teilweise. Wie teilweise die Serie aussah, ich habe es gerade schon mal gesagt, Schattenwerfung, Gesichter, Mimiken fand ich unfassbar gelungen. Also die ganze Look. Ich habe auch dir immer wieder so Sprachnachrichten geschickt.
Ich erinnere mich, dass ich
dem Look einfach so dermaßen viel abgewinnen konnte. Und ich habe gesagt, oh, Bad Batch, du bist so wunderschön. Also das, also vom Look her hat es mich zu 100% abgeholt. Es war düster, es war gelungen, es war erwachsen. Soundtrack habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, genauso gut. Atmosphäre, die durch diese Teile oder durch diese Fragmente, die geschaffene Atmosphäre, war auch gelungen. Ja, das war es aber leider für mich auch mit dem Positiven, muss ich sagen.
Also visuell und Soundtrack-technisch für dich Top-Niveau? Top.
Also für mich könnte es in diesem Stil, wenn man den noch weiter verfeinert, genauso bitte weitergehen, was Animationsserien angeht. Also.
Geht mir ehrlich gesagt genauso. Kann ich gar nichts mehr großartig weiter zu sagen. Wenn mir jetzt zwischenzeitlich noch mal irgendwelche besonderen Szenen oder Aufnahmen einfallen, Dann streue ich es nochmal mit ein, aber die Handlung, Clemens.
Ja.
Die Handlung. Also klar, wir haben jetzt nicht Woche für Woche oder in unserem persönlichen Cantina-Corner-Rhythmus haben wir jetzt nicht die einzelnen Folgen oder mehrere Folgen irgendwie besprochen. Ja, genau. Aber jetzt so handlungstechnisch im Vergleich zur zweiten Staffel. Was sagst du dazu?
Im Vergleich zur zweiten Staffel fand ich die dritte Staffel wesentlich gelungener. Allerdings, also muss ich ja jetzt sagen, zweite Staffel war für mich reine Filler-Staffel, bis auf zwei, drei Episoden vielleicht. Und
auch wieder.
Also Staffel 2 war für mich bis auf zwei, drei Episoden ausgeklammert. Die komplette Staffel, ein Filler. Und Staffel 3 war kein Filler, aber das Storytelling war dermaßen langsam, dass man das Gerüst der Story, um was es eigentlich geht, auf 2, 3, maximal 4 Episoden hätte locker runterbrechen können. Und dann hätte das auch richtig Zug gehabt, richtig Dramatik. Und so ist es eigentlich für Woche vor sich hingeplätschert. Und man hat manchmal gedacht, okay, was ist jetzt eigentlich die Woche passiert? Also ja. es sah cool aus, es hat sich cool angehört, aber da denkt man immer, was ist eigentlich die Woche jetzt krasses im Vergleich zu vorherigen Wochen passiert?
Ja, im Endeffekt kann man es darauf herunterbrechen, also die dritte Staffel. Omega bricht aus Tantis aus. Sie findet, also zusammen mit Crosshair, sie findet wieder auf Pabu zu Hunter und Wrecker und Echo. Sie müssen aufgrund ihres Talents, was sie ja in sich trägt, müssen sie im Endeffekt ja wieder zurück nach Tantis. Das heißt, Omega lässt sich gefangen nehmen, sie ist dann wieder zurück auf Tantis. Da geht so einiges schief, warum jetzt die Bad Batch nicht den direkten Weg hinterher finden. Ja, das gibt dann wieder ein paar mehr Folgen. Zum Schluss finden sie wieder zurück, alle nach Tantis. Die letzte Folge heißt ja auch irgendwie so ganz ikonisch, die Kavallerie trifft ein, oder so ähnlich hieß jetzt der letzte Folgentitel.
Auf Englisch, ja genau, the Cavalry has arrived, und ich glaube auf Deutsch Entscheidung auf Tantis oder irgendwie so.
Ach ja, genau, ja, genau. Ich hatte nur wieder den englischen Titel gelesen. Ja, so ganz typisches Hin und Her wieder. Ja, total. Dazwischen,
also das hat auch so planlos gewirkt, die Story, also das ist so unkreativ.
Ja.
Also,
Ich dachte zunächst, um jetzt mal so diesen ersten Storyblock mal zu besprechen, anzusprechen. Ich dachte, der erste Storyblock der dritten Staffel wird ehrlich gesagt ganz interessant. Man sieht so ein bisschen diesen Alltag, diese immer wieder gleichen Abläufe in dieser Kloneinrichtung in dem Mount Tantis auf dem Planeten Wayland. Und dabei verfolgt man eben das Geschehen rund um Omega, die immer wieder die gleichen Abläufe, immer wieder den gleichen Tagesablauf hat. Und
das wurde ja wirklich minutenlang gezeigt. Entschuldigung, ich unterbreche. Das wurde wirklich minutenlang gezeigt. Und damals habe ich auch noch Hoffnung gehabt und gedacht, was du gerade richtig ansprichst, die wollen diese Monotonie, die Omega ausgesetzt ist, einfach perfekt rüberbringen. Und das haben sie zum Teil auch, aber das haben sie ein bisschen übertrieben, finde ich. Also das.
Also ich fand das am Anfang, als wir das zu sehen bekommen haben, fand ich es eigentlich ganz interessant.
Am Anfang,
muss ich sagen.
Am Anfang,
bloß Anfang, genau. Das hat dann aber im Laufe der Zeit nachgelassen, weil dann zu viel davon kam. Ne? Also nicht immer jetzt wieder das Gleiche, sondern das Gleiche in anderer Art und Weise. Also sprich zum Beispiel der Speicher. Das war auch einfach too much. Aber gut, der erste Block ist ja dann im Endeffekt, dass Omega es zusammen mit Crosshair schafft, von Wayland zu fliehen in einem Shuttle. So. Dann landen sie im Endeffekt ja wieder auf Pabu. Alle sind wieder vereint. Das kam dann auch mehr oder weniger so plötzlich. Ja, so auf diesem Asteroiden oder wo auch immer das war. Ich glaube, das war ein Asteroid, also eins dieser Geheimverstecke der Bad Batch. Dort haben sie sich dann auf einmal auch dann so wieder getroffen. Das erste Aufeinandertreffen von Hunter, Wrecker und Crosshair nach ewig langer Zeit.
Ja, diesmal mit Crosshair, ja.
Diesmal mit Crosshair, genau. Und Crosshair eben dann auch wieder umgedreht, dem Imperium abgewandt. Und dann ging es eigentlich ging es dann weiter mit so einer kleinen Geschichte um Crosshair. So ein kleiner Story-Arc um Crosshair, der dann zeigen sollte, dass er sich gewandelt hat. Ne? Er musste sich mit Hunter einmal aussprechen, so von wegen, ich habe mich jetzt tatsächlich vom Imperium losgesagt, das war ein riesengroßer Fehler, den ich da gemacht habe. Ich hatte andere Erwartungen, die wurden definitiv nicht erfüllt. Und das war's dann aber auch schon wieder.
Ich glaube, die Folgen, die sollten auch zeigen, oder gerade die Szenen, die du ansprichst, zum Teil hat es mir gefallen, muss ich sagen, weil man hat wirklich gesehen, wie geläutert Crosshair ist. Also mit seiner zitternden Triggerhand, mit seiner dermaßen Hand mit dem Tremor da, der ist also für einen Scharfschützen, der jetzt nicht gerade das Geschickteste, was man haben kann. Und er trainiert ja mit dem Druiden da einmal und der sagt dann auch, hey, du hast eine Trefferquote von 70%, das ist gehobener Durchschnitt ungefähr so. Und es zeigt schon, wie gebrochen Crosshair ist und dass er auch wirklich ein psychisches Leiden hat, weil es wird ja immer wieder gesagt, hey, körperlich, rein physisch gesehen bist du gesund, das Problem muss woanders sein und dass er psychisch gebrochen wurde vom Imperium. Und damals habe ich noch wirklich gedacht, boah, die bauen den ganzen Charakter dermaßen auf, der muss mal das Finale kriegen. Also wenn der nicht das Finale kriegt, dann bin ich enttäuscht. Ja, und da reden wir ja gleich drüber.
Was sagst du?
Also Crosshair.
Ja, nee, sag mal.
Ja, Crosshair hat nicht das Finale für mich bekommen. Also das.
Findest du? Nee. Also ich finde, Crosshair hat ein. Er steht natürlich nicht im Mittelpunkt, das ist richtig. Aber ich finde schon. Ja, können wir gleich nochmal speziell bei der letzten Folge, wenn wir darüber sprechen, nochmal genau drauf eingehen. Aber ich finde schon. Ich finde schon, Crosshair hat seit der zweiten Staffel, in der er ja auch einige Folgen hatte, in der er sehr im Mittelpunkt stand, hat er sehr starkes Charakterbuilding bekommen und dementsprechend fand ich schon sein Auftritt in der letzten Folge schon stark.
Verstehe mich nicht falsch. Also alle, die jetzt schon ein paar Mal zuhören, wissen, dass ich Crosshair als Charakter unglaublich mag. Ja. Aber ich habe gedacht, dieses Entwicklung, dieses Charakterbuilding von Crosshair, das gipfelt in dem Finale, also den geben die mal so eine Schlüsselrolle in der ganzen Story. Also das war ja nicht mal ansatzweise so. Also das hat er mal versucht in der letzten Folge, indem er sagt, okay, ihr schafft's nicht, ich regel das jetzt alleine und gehe dabei drauf, so nach dem Motto Plan 99, also ich Himmelfahrtskommando, und Hunter nimmt ihm diesen Moment, sagt, nein, du machst das ja nicht, und da habe ich schon gedacht, ich hätte es ihm gegeben, ehrlich gesagt. Also.
Okay.
Ja.
Ja, wir treffen im Laufe dieser Geschichte, ich finde, jetzt ist es an dem Punkt, ist es wichtig anzumerken, dass man jetzt im Laufe dieser Geschichte viele bekannte Charaktere wieder trifft.
Das wäre auch mein nächster Punkt gewesen.
Zu viele also als bekannte. Als erstes, ja, da, Moment, nicht so schnell.
Nein, bitte, ja.
Also grundsätzlich, man trifft jetzt viele wichtige Charaktere. Den ersten wichtigen Charakter, den ich aufzählen würde, wäre eben Clone Commander Wolf. Dann haben wir da diesen Spezials Operative Clone Trooper mit dieser fancy schwarzen Ausrüstung, der ebenfalls mit so einem Scharfschützengewehr hantiert, der unglaublich gut ist in seiner Entwicklung, in seinen Skills. Und und das habe ich dir öfter gesagt, auch in Sprachnachrichten, der für mich eine verdächtig nah an Crosshair angelehnte Stimme, Synchronstimme bekommen hat. Also dieser selbe Tonfall, diese selben S-Laute, diese langgezogenen und so weiter und so fort. Vice Admiral Rampart bekommen wir auch noch mal. Der bekommt ja im Endeffekt auch noch mal so eine kleine Schlüsselrolle. Aber im Endeffekt bei zwei dieser Charaktere denke ich mir jetzt nun, wofür haben sie die jetzt in diese Staffel eingeführt? Captain Rex zähle ich jetzt auch irgendwie dazu. Was war das mehr als Fanservice? Über ein oder zwei Folgen mit in diese Staffel zu bringen, hätte man auch locker streichen können.
Also ich, genau.
Hat überhaupt keine Dynamik in diese Staffel rein.
Genau, also gut, jetzt wo du es ansprichst, ich würde sogar noch weiter ausholen. Es soll ja jetzt so ein Fazit-Talk, klar, ich habe es schon mal gesagt, über Staffel 3 werden, aber wir müssen halt die ganze Serie jetzt ein bisschen an Bord holen, nicht was die Handlung angeht, aber was unser Fazit angeht. Und da würde ich noch mal früher anfangen. Caleb Doom, also Kanan Jarrus. Erste Folge, erste Staffel. Was war das für ein Auftritt? Das war cool, aber Endeffekt, der ist nie wieder aufgetreten. Reiner Fanservice. Und dafür hat man zwei Comics platt gemacht von der Handlung, oder eins von den zwei Comics zumindest. Jetzt nicht komplett abgeändert, aber im Detail abgeändert, sage ich mal. Also ein kleiner Redcon. Fennec Shand, Cad Bane, Commander Wolf, Commander Cody, Asajj Ventress, ja, was war das? Warum hat man die jetzt geholt? Warum brauchte man die? Warum brauchte man Cad Bane? Warum brauchte man Fennec Shand? Warum brauchte man Commander Wolf? Warum brauchte man Captain Rex? Allein wie viele Charaktere haben wir jetzt zusammen aufgezählt? Und es tut mir in der Seele weh, Batch, es tut mir in der Seele weh. Ich will nicht so viel meckern. Verdammt nochmal, ich will nicht so viel über dich meckern, aber du lässt mir keine Wahl. Das war Fanservice. Disney, das war reiner Fanservice und das wisst ihr. Und da bin ich echt enttäuscht. Da bin ich echt enttäuscht, muss ich sagen. Also gerade diese Tonnen an Fanliebling da reinzuholen, gerade mit Asajj Ventress, was war das? Was war das? Was sollte das?
Genau, um das jetzt nochmal klarzustellen, grundsätzlich diese Charaktere zu sehen, ist ja keine Enttäuschung. Aber was enttäuscht dich denn so per se da dran? Ist es die Menge an Charakteren oder sind es die Charaktere speziell oder ist es der Umgang mit den Charakteren? Oder was stört dich? Was stört dich jetzt so per se an diesen Cameos?
Man hat die Charaktere einfach nur reingeholt in die Serie, weil man wusste, ja, die kommen gut an im Franchise. Und von der Handlung, von der Gesamtstory waren die fast alle ersetzbar in dieser Rolle. Und das stört mich. Also wäre da jetzt Asajj Ventress gekommen und hätte nur das, also dass jeder davor gesessen hat und sagt, ach so, deswegen musste jetzt Asajj Ventress vorkommen. Okay, deswegen musste Fennec Shand jetzt an dieser Stelle vorkommen. Dann würde ich es verstehen. Aber ich habe jedes Mal gedacht, okay, das kann man jetzt mit ein bisschen Sechsklässler Storywriting auch so schreiben, dass es jeder XY beliebige andere Charakter hätte sein können. Und das stört mich dermaßen. Das ist reiner Fanservice-Gebolze war in meinen Augen. Also und ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich gehe jeden Schritt, den du gesagt hast, gehe ich da absolut mit. Rückwärts betrachtet, Asajj Ventress, Gott, was wurde da spekuliert? Was war die Aufregung
im Trailer,
da,
dass
Asajj Ventress im Trailer gezeigt wurde, genau. Da war eigentlich für viele war klar, Asajj Ventress muss eine wichtige Rolle übernehmen. Und diese wichtige Rolle, die ist einfach in meinen Augen ausgeblieben. Einfach diese eine Folge, es ist immerhin nur eine Folge gewesen, die Asajj Ventress, eigentlich zeigen sollte, dass Omega nicht so machtsensitiv ist, wie viele geglaubt haben. Oder überhaupt, dass dieses, was auch immer da in Omega schlummert, nicht so da ist, wie es sich vielleicht viele erhofft hatten. Also, dass Omega jetzt zu einem Special-Jedi werden sollte in dieser Staffel, das habe ich sowieso nicht geglaubt. Aber dieser Auftritt von Asajj Ventress, vor allen Dingen mit diesem Katzensatz am Ende, der dann eigentlich nur noch mal lustigerweise der eigentlich am Ende nur noch mal sagen sollte, ja, also ich habe natürlich mehr Leben, so nach dem Motto, du bist eigentlich in diversen Comics, in einem Comic bist du eigentlich gestorben.
Roman.
In einem Roman bist du gestorben, ne? Aber mit einem so einen kleinen Satz haben sich die Filmemacher da gedacht, so klären wir das Ganze einfach mal. Das war jetzt so im Nachgang ehrlich gesagt ein bisschen schwach.
Ganz ehrlich, so eine Story, das könnte ein Viertklässler schreiben. Also es tut mir jetzt, Leute, das klingt unfassbar negativ, aber es tut mir leid, ich kann es nicht positiver formulieren. Da hat sich mal jemand, ich habe den Roman nicht gelesen, der Roman heißt aber Schülerin der dunklen Seite, wo Asajj Ventress viel mit der Jedi-Meister, der so sehr untypisch mit der gelben Markierung auf der Nase, du weißt, wen ich meine?
Quinlan Vos.
Sehr viel unterwegs ist. Die haben, glaube ich, auch mal was miteinander, munkelt man irgendwie so in den Roman. Mhm. Und sie stirbt wohl recht dramatisch. Und da hat sich jemand wirklich Arbeit gemacht, diesen Roman zu schreiben. Und dann kommt die Mache von Bad Batch und sagt dann, oh ja, jetzt hauen wir Asajj Ventress raus. Und genau wie du sagst, als Erklärung, ja, das Imperium kann mich ruhig jagen. Die sollen es probieren. Ich habe ja mehr als ein Leben. Also das haben schon andere probiert so. Und dann denken, wow,
ja, genau,
okay,
so hat sie's
wow,
gesagt,
okay,
ja.
Geil, das ist ja eine geile Erklärung. Ich weiß noch, wo wir damals den Trailer gesehen haben und uns über WhatsApp unterhalten haben. Und gesagt haben, ja, okay, Asajj Ventress ist scheinbar wieder da und mit neuen Lichtschwertern, neuer Look und sowas. Das müssen die aber übel gut erklären. Und wie wurde es halt erklärt? Und das stört mich an der Serie.
Das
also das war unfassbar schwach.
Das war wirklich ein schwacher Moment, vor allen Dingen im Trailer hatte man schon so gedacht, so, ja, so ganz cool, also sie hat ja schon so ein gewisses neues Outfit, vielleicht schließt sie sich ja so dem Bad Batch auch noch an. Hätte dem Ganzen eine interessante Richtung, eine coole Dynamik geben können. Ja, ist leider nicht passiert. What if? Ja, das ist irgendwann mal ein Teil für die Zukunft. Wer weiß, wer weiß. Rückwärts weiter betrachtet, ja, das Auftreten von Captain Rex und Commander Wolf. Warum?
Commander Cody kam auch gleich mit ins Boot holen. Warum?
Ja, denke ich gleich. Okay. Also ja, doch, im selben Rutsch führt es auf das gleiche Endergebnis hinaus. Also warum bringt man diese Charaktere da noch mal rein? Also ich meine, klar, die treffen aufeinander. Und wir wissen ja durch Star Wars Rebels, dass Rex und Wolf waren ja dann später auch noch mal zusammen auf Mission. Aber wir haben maximal die Verwirrung von Wolf gesehen, weil er nicht wusste, was eigentlich im Imperium los ist.
Ja.
So, aber wir haben jetzt keine Reunion gesehen, nichts. Also diese Charaktere sind einfach nicht weiter aufgetreten. Die wurden einfach nicht weiter behandelt in dieser Serie.
Ja.
Ich habe jetzt allerdings auch noch nichts gehört, dass es noch mal eine andere, weitere Animations- oder Real-Life-Serie gibt, die da dieses Geschehen noch mal weiterführt. Das würde ja gegebenenfalls jetzt noch mal so ein bisschen Sinn machen, aber so bleibt das Ganze ja so völlig unbehandelt da stehen. Und genau das Gleiche, ja, du sagst es ja auch schon in Staffel 2, diese Folgen mit Commander Cody. Und ja, auf einmal ist er weg. Und der weiß,
desertiert,
Admiral
ja.
Rampart sagt so, ja, ihr toller Klon Commander Cody ist desertiert. Ja, toll. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Was ist mit ihm passiert? Leider überhaupt keine weiterführenden Informationen bekommen.
Ich muss ja auch sagen, zurückblickend auf Staffel 3, gesamte Serie in der Gänze gesehen, ich habe der Serie zu viel zugetraut. Ich habe den Machern von Bad Batch zu viel zugetraut, dass sie sich was. Also, ich habe den Machern zu viel zugetraut, dass sie sich trauen. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber ich habe wirklich gedacht, die sind mutiger. Ich habe wirklich. Okay. Tech können wir jetzt schon mal vorwegnehmen. Tech ist gestorben in Staffel 2 und ist wirklich tot.
Ja.
Okay, der ist tot. Ja. Okay, einmal, wow, man sagt, okay, hat man sich was getraut. Ich, ganz ehrlich, ich habe gedacht, nach irgendwie, bevor man Commander Cody sieht und Crosshair wird immer radikaler zum Imperium, und da habe ich gedacht, hey, die haben doch noch einen Commander Cody im Hintergrund. Das Imperium hat noch einen Commander Cody, einen richtig fähigen Klon-Commander, der die Order 66 eiskalt umgesetzt hat. Den einfach mal sein Freund Obi einfach mal von der Wand da weggeknallt hat. Und da habe ich gedacht, boah, was für ein Badass-Move wäre, wenn Crosshair zusammen mit Commander Cody so eine Anti-Bad Batch vom Imperium gründet. Also so eine Bad Batch Hunter Crew. Also so eine Gruppe, die Bad Batch aufspüren und eliminieren soll. Und da habe ich gedacht, das wäre mal richtig geil, wenn wir sowas sehen würden. Und dann kam auch Commander Cody und ich habe die Episoden gemocht mit Crosshair und Cody. Es war, glaube ich, nur eine oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ja, und dann war er weg.
Ja, ich glaube zwei.
Ja, und dann war er weg. Und dann jetzt kam er auch nicht mehr in Episode 3, Staffel 3, Entschuldigung. Und da habe ich gedacht, okay, Fanservice.
Ja.
Also ich leider könnten wir jetzt fast jeden Charakter durchsprechen, den wir aufgezählt haben. Ich würde immer wieder, auch nochmal gesagt, ich will nicht so negativ wirken bei der Besprechung hier, aber ich würde immer wieder zum gleichen Punkt kommen, Fanservice.
Ja. Ja, das Problem ist einfach, um das nochmal auf einen Punkt zu bringen, es werden Charaktere werden reingebracht in diese Serie. Es werden auch wichtige für die Zukunft wichtige Handlungsstränge angefangen, aber nicht mehr weitergeführt.
Ja.
Und das ist genau dieser Punkt, der uns extrem stört. Wirklich extrem. Das hätte dann einfach nicht mehr sein müssen. Entweder führt man es zu Ende, dann geht man eben auch das Risiko, okay, diese Staffel hat halt nicht 15 Folgen, sondern 24. Okay. Aber so ist das so viel angefangen und nicht zu Ende gebracht. Schade. Das ist wirklich ein riesengroßes Schade mit Ausrufezeichen dahinter. Ja, Clemens, dieser, was hast du gedacht zu diesem, ich nenne ihn jetzt einfach Special Operation Clone Trooper mit dem, in dem schwarzen Outfit mit dem Scharfschützengewehr?
Ich hatte es am Anfang nicht so wie du auf dem Schirm. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht mit einer deiner Sprachnachrichten und dann habe ich darauf geachtet. Und dann habe ich gesagt, verdammte Axt, der Patty, der hat ja vollkommen recht, das muss ein Crosshair-Klon sein. Der bewegt sich sogar ähnlich, der hat das gleiche Scharfschützengewehr wie Crosshair, der redet genauso.
Ein ähnliches.
Also, oder ja, aber die imperiale Version, nennen wir es jetzt einfach mal davon. Man hat nie sein Gesicht gesehen. Auch das war irgendwie da hat man so einen Kult um diese Person rumgeschworen, um das noch weiter zu spinnen. Dann jetzt heute im Staffelfinale, dann wird in der entscheidenden
Schleife. Da war schon das Schneiden mit drin, ne?
In der entscheidenden Schlacht um Tantis. Jetzt habe ich den Satz. Wurde dann alle seine Brüder da aktiviert aus den Bacta-Tanks und auch da hat man am Anfang kein Gesicht gesehen, sondern nur so, dass die Helme drüber gestülpt wurden. Da habe ich gedacht, die haben die Bad Batch einmal komplett irgendwie geklont sozusagen und das sind die imperialen Bad Batch sozusagen. Also so.
Habe ich auch für einen Moment gedacht, aber dann dachte ich so, ja, aber wie sollen sie das gemacht haben?
Ja, und dann habe ich gedacht, die haben irgendwie den Crosshair-DNA rausgezogen und dann irgendwie noch weiter so super Freaks gezüchtet. Und dann habe ich gedacht, boah, wie geil ist das denn? Und ganz ehrlich, dieser ganze Kult, der um diesen imperialen Kommando Crosshair 2.0 Scharfschützen da gemacht wurde, der wurde am Ende nicht aufgelöst. Man weiß einfach nichts. Was war das und Dings? Und der hat doch irgendwie, der wurde eingeführt ganz dramatisch und auf einmal, ja, am Ende wurde halt abgeknallt. Und das war's.
Ja, das fand ich auch so merkwürdig. Der wurde wirklich so eingeführt, dass du gedacht hast, oh, das ist einer, der wird denen jetzt ganz schön lange auf den Keks gehen. Und das ist so ein Ding wie, da muss der Helm fallen, Moment.
Ja, genau.
Und dann kommt so der große Schocker. Aber im Endeffekt, ja, ist das so ein Marok-Fall geworden.
Ja.
Ne? Also
viel grüner Rauch.
Im Endeffekt so.
Viel grüner Rauch um nichts.
Ja, genau. Viel grüner Rauch um nichts. Also
so könnte ich die Episode wirklich, heute benannt werden.
Viel grüner Rauch um nichts. Oh Gott. Also ich fand es wirklich merkwürdig, ne? Also dann wurde der erschossen oder aufgespießt? Aufgespießt wurde er doch am Ende, ne? Aber dann auch so kurz davor, genau dieser Moment, den du angesprochen hast. Man sieht sie so schemenhaft, wie denen die Helme aufgesetzt werden. Und da denkst du so, oh, Crosshair, oh, Tech? Oder vielleicht,
genau,
ne?
Genau, irgendwie, genau.
Jetzt kommt er doch noch wieder.
Genau.
Und dann so, das verläuft so völlig im Nichts. Also als ob sie so keine Zeit mehr gehabt hätten oder sowas. Also, ich weiß es nicht.
Weißt du, an Schade. Das nicht? Also das ist jetzt ein, ja, ist ein sehr sprunghafter Vergleich, das ist mir klar. Aber weißt du, an welches Storytelling mich das erinnert hat? An die Knights of Ren.
Ja,
die auch so höchst,
richtig.
Die höchst dramatisch eingeführt wurden von JJ in Episode 7. Und da dachte ich mir, oh, wer sind die? Die sind ja voll krass, die Typen. Und dann werden in Episode 9 in so einer Nebenszene alle von Kylo in 2 Minuten mal weggesäbelt. Oh ja, sind sie halt weg. Und genauso kam mir diese, also ich versteh's nicht. Also ich versteh's nicht.
Ja. Wollen wir noch mal ganz kurz zur Handlung zurückkommen?
Ja, gern.
Zur Handlung zurück. Also es ist ja so gewesen, Asajj Ventress taucht auf einmal auf, klärt ab, dass Omega ja nicht wirklich was mit der Macht zu tun hat, sondern dass das, was in ihrem Blut rumschwirrt, irgendwas ganz anderes sein muss.
Ja, und so hat es ja nicht ganz gesagt, sondern
Ja, sie hat es mit so einem Augenzwinkern gesagt, ne? Also ich denke auch mit so ein bisschen Training, mit ein bisschen intensiven Training, es bleibt offen. Im Endeffekt,
ja, keine man Ahnung. Weiß auch also, nicht, ob
ich kann
die,
mir da überhaupt gar keinen.
Genau, man weiß auch nicht, ob Asajj Ventress wirklich die Wahrheit in dem Moment gesagt hat.
Also. Ja, es bleibt total offen und für mich bleibt es auch irgendwie so. Also da ist was in ihrem Blut, das brauchen die ganz, ganz dringend. Also da, halten wir es doch mal fest. Also ihr Blut ist das Einzige, was verwendet werden kann, damit sich die Midichlorianer da drin vermehren können.
Ja.
So.
Ja.
Das ist ja das, was Nala Se mit ihr gemacht hat, sozusagen. So wurde sie geschaffen.
Das Schlüsselklon. Genau, das Schlüsselsegment für Projekt Nekromant.
Ja, natürlich wahrscheinlich nicht beabsichtigt, aber im Grundsatz Nala Sees Projekte, Forschungen etc. haben dazu geführt, dass Omega als Klon geschaffen wurde, ja, eben mit dem Blut oder mit der Eigenschaft, dass sich in ihrem Blut eben Midichlorianer vermehren können. So, das ist Omega, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, den der Dr. Hemlock braucht. So, aber ob sie jetzt so machtsensitiv ist oder nicht, kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Heißt das jetzt automatisch, dass sie machtsensitiv ist?
Ja, genau. Und das ist jetzt, ich wollte jetzt auch noch absolut mit dir besprechen, diesen Punkt, aber jetzt, wo er gerade da ist, passt es einfach. Patti, jetzt drehe ich mal den Spieß um, jetzt frage ich dich mal. Also wenn du jetzt mal wirklich die Serie in der Gänze betrachtest, Omega wurde auch höchst dramatisch in Episode 1, Staffel 1 eingeführt, so ich hole dich und alle Zuhörer nochmal ab, wo sie zum allerersten Mal in ihrem Leben einen Blaster in der Hand hat und über irgendwie 150 Meter hinweg den perfekten Schuss irgendwie so Bullseye-mäßig trifft irgendwie und der Hunter sagt zu ihm, wow, wo hast du so schießen gelernt? Und sie guckt den Blaster und hat gesagt, nirgends, ich hab zum ersten Mal einen Blaster in der Hand. Und dann, da war schon mein Moment, wo ich dachte, ich kenne so Sprüche, ich mache das zum ersten Mal und kann es perfekt und so. Ich weiß, wo das hinführt. Das war Episode 1, Staffel 1. Jetzt haben wir das Staffelfinale von Staffel 3 und von der gesamten Serie gesehen. Was haben sie daraus gemacht? Über die ganze Serie hinweg gesehen.
Ja, was haben sie da draus gemacht? Im Endeffekt, da muss ich einfach meine Meinung dazu sagen. Meiner Meinung nach ist Omega kein machtsensitiver Klon. Für mich ist Omega einfach nur ein Schlüssel. Was haben sie da draus gemacht? Also ich kann das gar nicht so richtig beantworten, weil ich das nicht so gesehen habe wie du. Ich bin gar nicht so großartig erstmal davon ausgegangen, dass das Omega jetzt so eine Art machtsensitiver Klon sein soll.
Aber was sie ja schon was sie schon ist, wissen wir ja jetzt am Ende.
Ja, aber das ist ja die Frage, die ich mir stelle. Ist sie jetzt machtsensitiv oder nicht? Also die reden von einem gewissen M-Wert und so weiter und so fort. Aber ich sehe ansonsten in der zweiten und in der dritten Staffel kaum einen Moment, wo sie dann in irgendeiner Weise mal aus Versehen die Macht nutzt. Da gibt es keinen Hinweis. Also man verspürt immer so den Drang, jetzt kommt er und dann kommt er aber nicht.
Ja, und diesen Satz, was du gerade bringst, den habe ich von Staffel 1 bis Staffel 3 permanent gehabt. Wann kommt dieser Moment, dieser Moment? Er kommt einfach nicht. Okay.
Ja. Ja, und der kommt auch jetzt nicht. Genau. Also der kommt auch jetzt in dieser Szene mit Asajj Ventress nicht. Und der kommt auch nicht in der Szene, wo Omega nun als Gefangene, weil das Imperium nimmt Pabu, den Planeten Pabu, diesen Ort Pabu, einmal richtig hops, um Omega zu finden, weil sie eben dieses wichtige Schlüsselelement für Dr. Hemlock ist und Omega stellt sich nun auch dem Imperium, schmiedet mit Crosshair noch so einen Plan, wie sie doch da ganz sicher wiedergefunden werden kann, scheitert aber kläglich, weil Crosshair einfach es nicht schafft, diesen Peilsender an dem Raumschiff anzubringen und auch dann in ihrem Versuch, sage ich jetzt mal, in eine Meditation zu verfallen und über ne, wie man es dann eigentlich so erwartet hätte, über diese Meditation, über die Macht, Kontakt aufzunehmen, passiert auch nicht. Passiert nicht. Sie schließt die Augen und dann ist die Folge vorbei. So, das ist passiert. Und das war ja dann auch mehr oder weniger so der letzte Moment. Der letzte Moment in dieser Staffel, wo man auch nur so ansatzweise nochmal den Verdacht haben könnte, da haben wir ein machtsensitives Kind.
Und danach geht es irgendwie nur noch um Omegas Blut und nicht mehr um ihre Fähigkeiten, habe ich irgendwie das Gefühl. Richtig. Also am Anfang wird Omega mit ihren Fähigkeiten eingeführt und am Ende sagt die Serie eigentlich nur noch, eigentlich ist Omega vollkommen egal, es geht eigentlich nur um ihre Blutlaufbahn. Und das finde ich irgendwie echt strange, was man irgendwie, also wenn man alle Episoden 3 jetzt nochmal so durchspielt im Kopf, also da habe ich mir mehr erhofft. Also muss ich oft leider sagen.
Ja.
Also das.
Ich find's auch in der Hinsicht komisch, weil dann kommt ja jetzt dieser Speicher.
Ja.
Und dieser Speicher ist ja nichts anderes als ja so ein kleiner Hort.
Hochsicherheitsabteilung vom Gefängnis.
Ein Hochsicherheitshort, in dem dann noch weitere Kinder mit eben entsprechenden ja, Schlüsselelementen Macht, ja, mit Machtsensitivität
oder wie auch immer.
Gefangen gehalten werden. Aber die in keinster Weise aber auch nur so mehr oder weniger von ihrem Talent wissen, sage ich jetzt mal. Also keiner von denen macht jetzt irgendwie so die Anstalten, dass er da sitzt und irgendwie in der Luft schwebt und meditiert oder mit der Hand irgendwelche Sachen zum Schweben bringt, gar nichts. Also es wird nur gesagt, diese Kinder tragen auch entsprechende Schlüssel in sich.
Ja.
Um dieses Projekt Nekromant voranzutreiben. Welche das jetzt nun genau sind, wurde nie gesagt.
Ja, das werden machtsensitive Kinder sein, empfängliche Kinder, also die normalerweise Padawane geworden wären.
Ja, ja wahrscheinlich. Genauso sehe ich es auch. Ja, was ist dann im Grunde nochmal interessant? Omega schafft es einmal eine kurze Flucht aus diesem Speicher. Und auf ihrer Flucht sieht sie das Zillow-Biest.
Ja.
Da habe ich dir letztes Mal auch eine Sprachnachricht geschickt, das weiß ich auch noch, habt ihr gesagt, wozu haben sie das denn jetzt da reingeholt?
Ja, da habe ich einmal die Serie verstanden, denn ich habe dir geantwortet, das war ausnahmsweise mal nicht Fanservice oder ein Easter Egg, sondern das ist ihr Ticket da raus und so kam es dann auch. Also,
ja, genau. Ja. Genau, ich hatte schon wieder ganz andere Gedanken. Meine Frage zielte ja jetzt nur drauf ab, ja, wozu ist dieses Zillow-Biest jetzt überhaupt in diesem Hangar? Deine Schlussfolgerung war natürlich komplett richtig. Ja, das hätte ich natürlich auch machen können, ne? Was wird dieses Tierchen denn jetzt für eine Aufgabe in der Serie noch haben? Ja, das wird das Ticket nach draußen und so ist es ja nun auch jetzt in der letzten Folge gekommen.
Aber das ist ja auch wieder eine total berechtigte Frage. Also ich glaube, das Problem, das du gerade ansprichst, du hast zu, das klingt jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll,
ja.
Du hast zu viel drüber nachgedacht. Also du hast...
Ja, nee, das ist aber vollkommen richtig.
Genau, du hast so viel drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, die haben sich gar nicht dabei gedacht. Die haben einfach das Zillow-Biest da plumpe reingehaut. Das ist ja total Banane, so ein Zillow-Biest in so einer hochsensiblen Anlage mit rein. Also stell mal vor, du hast die wichtigsten Gefangenen für den Imperator. Ja, so eine Anlage, die muss echt gut gesichert werden. Wen können wir da noch reintun? Ja, genau, den nicht besiegbaren Godzilla des Star-Wars-Universums. Das ist bestimmt eine gute Idee, das Viech da mit reinzusperren. Also das ist totale Grütze. Also es tut mir leid.
Ja. Ja, es, also im Endeffekt ja, natürlich. Ne? Sie hatten es ganz gut unter Kontrolle,
aber es war ja dann doch relativ
einfach. Durch ein Kind konnte das mal eben ganz schnell freigelassen werden. Und da muss ich sagen, da kam für mich der allerbeste Bad Batch-Moment der ganzen 3 Staffeln. Denn da kam der Moment, wo das Zillow-Biest ausgebrochen ist und der Shot wechselte zurück auf Hunter, Wrecker und Crosshair. Und Crosshair fragt die beiden, wer dafür wohl zuständig ist, ob das wohl Omega oder Echo war. Und Wrecker und Hunter sagen gleichzeitig Omega.
Ja, das fand ich
echt stark. Das fand ich der beste Moment dieser ganzen 3 Staffeln.
Wirklich?
Ja.
Echt?
Mein
ja, Lieblings... Doch. Wo wir
doch,
jetzt,
ja, der hat mich zum Lachen gebracht.
Wo wir jetzt beim Lieblingsmoment aller Bad Batch-Momente waren, war tatsächlich mein, ich fand diesen den so dramatisch, Staffel 2, komischerweise Staffel 2, der Breaking Point von, von Crosshair, wo er Mayday, seinen Klon, Bruder Mayday, halb erfroren durch die Eiswüste schleppt und und wo er einfach so sagt, so, hey Imperium, nee, und zieht seinen Blaster und erledigt da diese Vollarschgeige von imperialen Offizier da, also da habe ich so gedacht, okay, da hat die Serie sich echt mal was zugetraut, also das.
Ja, aber grundsätzlich, ja, du hast recht, das war so der vom Dramatischen her der stärkste Punkt, aber grundsätzlich der beste, für mich die beste Szene, eben angesprochene. Ja, die Kavallerie, also Hunter, Wrecker, Crosshair, Echo und viele weitere Klone, die freigelassen wurden im Mount Tantis, in diesem Gefängnis, in dem sie alle gefangen gehalten wurden, brechen aus. Omega wird gerettet, Nala C schafft es, die ganzen Datenbänke mit einem Thermaldetonator zu zerstören. Dabei geht auch Admiral Rampart drauf, der weiß Gott, was noch vorhatte. Ja, also, ja. ob er sich jetzt doch wieder gutstellen wollte, ob er seine Chance gesehen hat.
Der Kerl ist kein Verlust.
Ich weiß es nicht. Nee, absolut nicht. Und was mich an dieser Stelle irgendwie nur wundert, ist so, dass diese Datenbänke so mit diesem einen Schuss so komplett irgendwie zerstört sein
sollen. Der Schuss hat Nala C.
Keine doppelte Sicherung.
Genau, der Schuss hat Nala C getroffen. Nala C hat den Thermaldetonator in der Hand und wumm. Ja. Ja, genau, aber keine Backup, keine Cloud, keine Ahnung, keiner. Nö, das war alles an einem Ort.
Nur dieser eine Ort. Ja. Okay, ne, lass mal dahingestellt sein. Ist in einer Art und Weise ist es fragwürdig.
Ja, aber wenn wir so anfangen, dann darf man Star Wars nicht mehr zu ernst nehmen. Also.
Nein, okay. Also sagen wir mal so, wir haben ja mehr oder weniger schon erwartet, so von wegen, ja, stirbt vielleicht doch nochmal der ein oder andere Charakter, Echo oder Crosshair vielleicht, und ja, nichts von dem ist passiert.
Ja.
Also bin ich auch ehrlich gesagt ganz froh drum. Da ist Disney seinen Kurs ganz konstant weitergefahren. Kein dramatischer Höhepunkt mehr in der Hinsicht. bloß kein Risiko eingehen. Ich hatte ja in unserem Pre-Talk schon mal angesprochen, ich hätte mir wirklich vorstellen können, und es lief ja beinahe auch darauf hinaus, denn Gouverneur Tarkin hatte sich schon angekündigt. Gouverneur Tarkin sollte auf jeden Fall oder war schon auf dem Weg nach Wayland, zum Mount Tantis. Und ich hatte in unserem Pre-Talk gesagt, ich kann es mir richtig gut vorstellen, dass diese Einrichtung komplett zerstört wird. Check. Ich kann es mir richtig gut vorstellen, dass das Imperium diese Einrichtung platt macht. Habe ich nicht bestanden. Und ich hätte mir auch richtig gut vorstellen können, dass die Bad Batch komplett bei diesem Einsatz, bei diesem letzten aufopfernden Einsatz, alle dabei sterben. Sozusagen im Feuerhagel des Imperiums. Ähnlich eben dieser Szene von Kamino.
Genau die Szene hatte ich auch gerade im Kopf. Und genau so hätte ich es mir auch vorgestellt, ja.
Und auch da wieder, da habe ich leider daneben gelegen. Aber okay, immerhin ein von drei Bingo-Punkten. Fand ich halt irgendwie gut, aber auch andererseits schade, dass Disney da wirklich so kein Risiko eingegangen ist.
Ja, also ich sehe es ganz genauso. Also ich finde es ehrlich gesagt nicht gut. Also ich habe auch da wieder den Machern zu viel Mumm zugetraut. Ich habe schon gedacht, dass da viel mehr passiert. Ich habe das mir als wirklich dramatischer vorgestellt. Okay, wer hat das zeitlich gesegnet in der letzten, im Staffel oder eben im Serienfinale? Rampart, ich sag's nochmal, Rampart, okay, Rampart, Nala C. Und da, weil die Serie eigentlich von Fanservice gelebt hat, Scorch, der Klon, also Republic-Kommandosoldat Scorch, der am Ende die Brücke gehalten hat, der absolute Fanliebling, Delta Force, Squad-Leader, der wurde einfach mal in so einer Nebenszene eigentlich durch 6-7 Blasterschüsse durchsiebt und ist von der Brücke gefallen und so. Und dann habe ich so gedacht, okay, also da hätte man jetzt irgendwie auch mehr draus machen können. Und also,
Dafür hat man den zu wenig aufgebaut, finde ich. Also der war immer nur so ein Nebencharakter.
Ja, das stimmt schon. Ja, aber
auch, hat mich jetzt auch wirklich nicht betroffen irgendwie.
Auch
gar nicht.
Gut, ich habe jetzt auch noch mal Republic Commando auch vor ein paar Monaten noch mal durchgezockt und so. Ich weiß halt, wie viele Fans nach wie vor dieses Delta Squad immer noch hat, 20 Jahre später.
Mhm.
Und ja, ist ja, du hast recht, das ist jetzt kein Fail sozusagen, aber ich weiß und nein, ich vermute, dass sich einige gewünscht hätten, dass man das irgendwie noch ein bisschen dramatischer hätte hochziehen können. Vielleicht mal so gesagt.
Ja, also ich habe das nie gespielt.
Ja,
ich habe das nie gespielt. Ich bin jetzt auch nie so ein ich hatte diese Republic Commandos auch nie so auf dem Schirm und genauso ist es auch während dem Schauens der Bad Batch geblieben. Also die waren immer irgendwie, also Scorch war immer irgendwie so ein Nebencharakter, der immer irgendwo hinter Dr. Hemlock hinterher lief.
Ja,
so
der Bodyguard, ja.
Genau, aber also daher, von dem her macht's mir jetzt nichts irgendwie. Das macht mit mir nichts, dass sie den da jetzt am Ende durchsiebt haben. Ich fand teilweise Szenen recht brutal.
Ja, die Hand,
Crosshairs
Hand, oder?
Genau, in dieser letzten Folge Crosshairs Hand oder auch wie sie da Wrecker fast aufgespießt hätten. Also fand ich schon aggressiv. Aggressiver diese Folge.
Ja, auch trotzdem, das Ableben von Hemlock ist jetzt nicht sehr kindlich dargestellt, muss man sagen.
Nee. Nein, natürlich nicht. Ja. Also auch einige Klone,
ja,
auch.
Ja.
Auch diese Special Forces da, die dann mit mehreren Schüssen dann da durchsiebt wurden, teilweise Kopf, mit Kopfschüssen.
Teilweise,
ja, genau, und
im Kopf teilweise. Da habe ich auch gedacht, hey, das hat mit Kindern.
Ah, das also, das war schon krass.
Ja, ja.
Das war schon krass. Ja, was ist noch interessant jetzt so im Nachgang? Jetzt ist die Staffel vorbei. Was wissen wir denn jetzt eigentlich? Worüber sind wir denn jetzt nur schlauer geworden?
Dass Omega sich der Rebellion angeschlossen hat.
Ja, genau, das ist natürlich der komplette Ausgang.
Das ist natürlich,
ja, da wollte
Outcome.
Ich gar nicht drauf hinaus.
Das ist der Outcome der kompletten Serie.
Ja, ich bin ich dachte schon fast so, jetzt kommt am Ende noch so, ja, und nach Bad Batch geht's jetzt weiter mit Star Wars Omega oder irgendwie sowas.
Ja,
ne?
Warte mal ab,
keine Ahnung,
warte irgendwie mal ab, was da noch kommt. Also
ich habe wirklich gedacht, ja, so, es kommt jetzt wie so ein Abspann von Mandalorian, demnächst Star Wars Omega oder irgendwie sowas. Ja, nee, davon mal abgesehen, genau, ja, sie schließt sich der Rebellion an, Jahre später, und nee, worauf ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist, das hatte ich ja schon auch in einer Folge vorher, vielleicht auch im Pre-Talk zu Bad Batch gesagt, das Projekt Nekromant. Das Projekt Nekromant ist ja mit Dr. Hemlock jetzt erstmal, ja, gestorben. Das ist ja genau das, was ich gesagt hatte. Wir wussten ja zu jetzt der Mandalorian-Staffel, dass sich Moff Gideon und auch dieser Schattenrat des Imperiums sich jetzt dann in Zukunft wieder mit dem Projekt Nekromant beschäftigen. Und jetzt finde ich es ja interessant, dass das Gouverneur Tarkin am Ende sagt, die Einrichtung hier wird stillgelegt. Und das finde ich interessant in der Hinsicht, was wir jetzt vielleicht in einer Ahsoka Staffel 2 sehen könnten, wäre natürlich jetzt diese Wiederauflebung dieses Mount Tantis, dieser Kloneinrichtung. Denn diese Kloneinrichtung Mount Tantis gab es bereits ja schon einmal in den Legends, und zwar unter dann der Führung von Großadmiral Thrawn. Und das fände ich eigentlich ganz interessant, denn wir wissen ja auch immer noch nicht, was Thrawn dort in seinen Behältern, in seinen dutzenden Behältern aus einer Galaxie weit, 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 weit entfernt in unsere bekannte Galaxie weit, weit entfernt holt. Und da habe ich mittlerweile auch schon eine Idee, was er da transportieren könnte. Und das nehme ich auch wieder aus den Legends heraus. Und zwar war das in den Legends so, dass er, bevor er überhaupt zu diesem Planeten Wayland geflogen ist, eine kleine Kreatur eingesammelt hat. Und zwar zuhauf. Mehrere Tausende von diesen kleinen Kreaturen, die sich Issalamiri nennen. Issalamiri sind so kleine, pelzige Tierchen, die eine Anti-Macht-Bubble sozusagen um sich bilden können. Die absorbieren die Macht, genau. Und warum wollen es denn die Macher nicht in dem jetzigen Kanon so erklären, dass Thrawn sich diese Isalamiri oder solche ähnlichen Wesen vielleicht aus dieser anderen Galaxie geholt hat? Nur mal so in den Raum gestellt. Ich glaube nämlich, dass die Anlehnungen an das Legends gar nicht mal so weit entfernt sind,
also,
wie wir vielleicht annehmen.
Also wenn du es jetzt so ansprichst, wo ich heute Staffelfinale gesehen habe und dann, okay, Tantalus ist total verwüstet durch Silo-Beast und teilweise durch Gefechte und okay. Und dann kommt Tarkin mit seiner Division Coruscant Guard Division da an. Und die sagen, hey, hier ist alles voll, das kann man vergessen, was hier ist. Und wurden die Daten gerettet? Nee, alles zerstört. Und er überlegt und sagt, okay, dann tun wir jetzt alle Ressourcen in Projekt Kleiner Stern, also Death Star Project, umleiten. Und genau, diese Anlage wird stillgelegt. Dann habe ich gedacht, hey, das macht keinen Sinn. Kamino haben sie den Erdboden gleich gemacht, damit ja niemand mehr dahinter kommt, was das Imperium getan hat. Und warum haben die das nicht das Gleiche gemacht mit Tantis? Und da habe ich mir schon gedacht, ist das jetzt ein Logikloch oder was ist das? Zu dem Zeitpunkt war ich enttäuscht, aber wenn du es jetzt wo du es gerade ansprichst und die machen noch was aus Tantis, dann will ich meine momentane Enttäuschung ein bisschen relativieren. Das wäre cool. Wäre aber auch trotzdem Leben, das wäre aber trotzdem Logikloch, weil das Imperium müsste das ja auf dem Zettel haben, dass man Tantis irgendwie wieder jemand anders das findet und das missbrauchen könnte, sozusagen. Also das Imperium hätte das so oder so zerstören müssen. Also das.
Ah, nee, finde ich jetzt eigentlich gar nicht so. Ich finde Tantis, also der Planet Wayland war ja sowieso schon ultra schwer zu finden.
Ah, stimmt.
Und aufgrund der Masse an Projekten, die das Imperium verfolgt hat, kann es auch einfach sein, dass dieses Projekt, dieser Mount Tantis einfach so in den Hintergrund geraten ist über diese Jahre hinweg, über die Rebellion hinweg und dass das dann einfach wirklich ins Hintertreffen geraten ist. Aber dieses Stilllegen, das heißt für mich eigentlich im Endeffekt, der Mount Tantis ist für mich storytechnisch jetzt noch nicht abgeschrieben.
Ja, wir sehen uns wieder.
Denn aus den Legends, denn aus den Legends kennt man ihn aus der Zeit der Neuen Republik. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich glaube wirklich, Mount Tantis, wir sehen uns noch ein zweites Mal.
Jetzt habe ich abschließend, um diese Episode jetzt dann auch irgendwann zum Schluss zu bringen, eine Frage an dich.
Ja.
Bad Batch in der Gänze gesehen. Wofür gibt's die Serie? Was hat die Serie für einen Sinn für dich?
Boah, das ist schwierig. Ich dachte, du fragst mich jetzt so wenigstens so, ja, was gibst du da für eine Wertung? Ja, wofür gibt es diese Serie?
Also ich könnte auch, also soll ich anfangen, weil die Frage ist komplett
so. Ich krieg's schon zusammen. Also für mich ist Bad Batch im Endeffekt eine Fortführung von Star Wars The Clone Wars, weil die Bad Batch ist für mich, sind das so die letzten verbliebenen Klon-Klone. Die haben auch die Order 66, haben die überstanden, sage ich jetzt mal. Also die haben nicht diese Auswirkungen der Order 66 so miterlebt, wie es die normalen Klone gehabt haben und haben sich eben dann so verhalten, sage ich jetzt mal, ja, wie man sich wohl verhalten hätte, wenn man jetzt überhaupt nicht weiß, was überhaupt los ist. Von daher finde ich, ist Bad Batch eigentlich eine Fortsetzung von Star Wars, die Clone Wars, nach der Order 66, also über die Order 66 hinaus, eben aus der Perspektive dieser speziellen Kloneinheit.
Okay, um auch meine eigene Frage zu beantworten, für mich gibt Bad Batch eigentlich nur zwei Story-Elemente, die das Daseinsberechtigung dieser Serie erklären. Einmal, warum hat das Imperium auf TK-Truppler anstatt auf Klonsoldaten gesetzt? Das hat die Serie erklärt. Und warum ist Projekt Nekromant, warum hat man es nicht gepackt, das schon viel früher zu erreichen, was eigentlich Mandalorian da so aufgemacht hat? So, die tun ja immer noch so dran rum und sowas. Und diese zwei Punkte hat Bad Batch gehabt und die haben das auch abgefrühstückt. Aber ich habe es jetzt ein paar Mal nicht nur angedeutet, auch gesagt, dafür hat man jetzt 3 Staffeln gekriegt und ey, ganz ehrlich, für diese Storypunkte hätte man eine richtige Staffel Bad Batch machen können, die hätte auch richtig Zug dahinter, keine Filler und nichts und fertig. Und es wäre eine runde Sache geworden und fertig.
Also. Apropos Projekt Nekromant, fand ich ja auch wieder witzig. Admiral Rampart hat ja Nala Se drauf angesprochen. Was ist denn jetzt Nekromant? Was steckt denn jetzt genau dahinter? Und wo sie so ausholen wollte, wupp. Nächste Szene, Abbruch, dann wieder zurück zu Rampart und Nala Se. Und da hörst du dann nur noch so, naja, interessant. Danke für diese ganzen Informationen über Projekt Nekromant. Und dann im nächsten Moment sterben sie beide. Also man hört wieder nicht. Ja. Man hört wieder nicht so diese Informationen, diese Details zum Projekt Nekromant. Das finde ich auch wieder... Ist auch wieder so typisch, heißt für mich wieder so, da kommt noch was. Wenn sie jetzt nicht ausplaudern, wenn sie jetzt nicht konkret sagen, was ist Projekt Nekromant, keine genaueren Informationen, keine Erklärungen per se, ganz gezielt durch einen Charakter aus dem Star Wars-Universum, heißt für mich konkret, da kommt noch was. Das wird noch einmal aufgegriffen.
Ja.
Das muss noch einmal so richtig klargestellt werden, auch wenn es für uns klargestellt ist. Ja, das ist dann die Wiederauferstehung von Palpatine. Ja. People don't say it. Warum nicht?
Ja, wirst du recht haben. Das wird man irgendwie noch fortführen. Ich muss aber sagen, ich kann jetzt immer nur für mich reden. Bad Batch, du hattest deine Momente. Es ist gut mit dir, dass du mit Staffel 3 beendet bist. Also es tut mir in der Seele weh, weil ich sag nochmal, ich habe so viele Momente geliebt, ich habe Charakter geliebt aus der Serie, ich habe den Stil geliebt, den Soundtrack, Soundeffekte, Atmosphäre, ja, aber Storytelling war einfach nicht der große Wurf.
Ja, das hatten wir eigentlich in unserer letzten Folge ja auch schon gesagt, das hat da jetzt auch ein Follower von uns auf Instagram gesagt, @fabifun. Um das zu zitieren, um uns selbst nochmal zu zitieren, spricht auch für Bad Batch, viele Köche verderben den Brei. Also, dass da hinter jeder Folge auch ein unterschiedlicher Regisseur steckt. Ja, Dave Filoni steckt als Kopf hinter dem Ganzen, aber die Folgen an sich wurden nicht immer von demselben Produzenten gemacht. Für mich irgendwie schwierig, weil jeder bringt da irgendwie so seine Visionen mit rein und ist für mich im Endeffekt nicht gelungen. Nicht gelungen und vor allen Dingen, das glaube ich, das habe ich nur dir persönlich bisher gesagt, aus meiner Sicht ist die große, große Schwäche an Bad Batch, dass Bad Batch nicht ist wie Clone Wars. Bad Batch leidet darunter, dass die Handlung Folge auf Folge chronologisch aufeinander aufbauen muss. Bei Star Wars, die Clone Wars, hatten wir eben so den Vorteil, oder hatten die Macher den Vorteil, es gibt Story-Arcs über 2, 3, 4 Folgen und dann beginnt was Neues, so mehr oder weniger. Ne? Also da gab es diesen Druck einfach nicht. Und hier musste wirklich die Handlung Folge für Folge aufeinander aufbauen. Und das, finde ich, ist, ja, das ist für mich halt eine große Schwäche gewesen.
Patti.
Ich habe 2 Sachen habe ich auf jeden Fall noch.
Okay.
Einmal habe ich noch meine Honorable Mention der Star Wars The Bad Batch Staffeln 1 bis 3. Ein Honorable Mention geht an einen Charakter, der gemacht wurde für diese Serie. Und das ist Dr. Hemlock. Dr. Hemlock wollte ich einmal für mich noch mal hervorheben, Honorable Mention, weil ich finde, diesen Charakter haben die richtig gut gemacht. Der war düster. Der war einfach ein richtig, richtig guter Antagonist. Eine bösartige Figur und für mich einfach ein klasse Charakter, der genau richtig gezeichnet wurde. Und sollte der mal irgendwann als Black-Series-Figur kommen, den würde ich mir sofort kaufen. Hast du noch einen Charakter, den du hervorheben möchtest?
Keiner, der überraschend wird. Ich, mein absoluter Lieblingscharakter aus der gesamten Serie, einer meiner Lieblingscharakter, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Crosshair.
Ja, Crosshair. Okay, um diese Folge abzurunden, habe ich natürlich noch meinen Random Fact, meinen Fun Fact für diese Folge. Ja, da ja in Bad Batch so viel recycelt wurde, Charaktere und so weiter und so fort. Ja, das Thema Recycling. Und zwar, das Recycling spielt auch in Star Wars eine große Rolle. Nein, ich meine jetzt natürlich nicht, dass jetzt irgendwelche Sachen, die für Star Wars gemacht wurden, dann später in irgendwas anderes recycelt wurde. Nein, in Star Wars Episode 5 sehen wir das erste Mal den Trandoshana, den Kopfgeldjäger Bosk in seiner typisch gelben, ja, Raumfahreruniform. Aber diese Raumfahreruniform, die hat man tatsächlich Jahrzehnte vorher schon einmal gesehen, und zwar in einer Folge von Doctor Who. Also, genau exakt dieses Outfit gab es schon einmal in einem Science-Fiction, in einer Science-Fiction-Serie. Und das war eben Doctor Who. Und dieses Kostüm trug dann und trägt er wahrscheinlich noch heute der Kopfgeldjäger Bosk.
Ja, cool. Also ist Bosk, und damit, ist eine Bosk eine Hommage an Doctor Who?
Nein, eine Hommage nicht. Es ist im Grunde einfach nur das Kostüm.
Ja, aber das hat George Lucas bestimmt nicht einfach so gemacht.
Aufgearbeitet wurde. Ja. Nein, da gibt es tatsächlich noch einige andere Sachen. Und zwar, oh Gott, da komme ich jetzt allerdings nicht auf den Film, aber man in der Szene zum Beispiel, oh, da hebe ich mir das jetzt auf für noch einen Fun Fact. Ah nee, nochmal Recycling ist auch kacke, ne?
Jetzt hast du schon angedeutet, also jetzt hast du schon.
Ja, okay, also in Episode 1, da folgt man doch einmal hier Qui-Gon, hier, wie heißt der Schrotthändler, der Anakin als Sklave hat?
Gott, du bist der Prequel-Fan. Das Viech mit den
Watto. Genau. Ja. Also Qui-Gon und Watto, die laufen noch über diesen Schrottplatz. Ja. Und da sieht man auch so ein komisches Raumgefährt, so eine Art Raumkapsel, die sieht man da im Hintergrund rumliegen, die ist auch aus einem ganz anderen Film. Die war auch schon bekannt, aber ich komme jetzt nicht auf den Film. Reich ich mit der nächsten, mit unserer nächsten Episode nach. Ja. Du hattest auch Quinlan Voss angesprochen. Auch Quinlan Voss weiß ich, dass man den sieht in Episode 1. In einem Gespräch auf Tatooine mit Sebulba.
So, jetzt verballerst du aber ganz schön Stoff für Random Facts. Also das ist.
Ah, oh, nee, das ist mir zu kurz.
Ah, okay.
Das ist mir zu kurz. Aber gut, um jetzt nicht noch mehr Stoff zu verballern, beenden wir diese Folge an dieser Stelle. Wir moderieren ab, lieber Clemens. Es war mir eine Ehre. Das war unser Post-Talk. Das war unser Post-Talk zu Star Wars The Bad Batch. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinungen.
Ja.
Wir sind sehr gespannt auf eure Meinungen zu Star Wars The Bad Batch. Gerne schreiben, wenn ihr es gesehen habt. Ich hoffe, ihr seid nicht groß gespoilert durch diese Folge, die jetzt sehr, 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 sehr zeitnah nach unserer letzten Folge kommt. Und dann gibt es jetzt erstmal wieder im 2-Wochen-Rhythmus. Jetzt immer mittwochs. Und von mir aus war es das. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich auf nächstes Mal. Ciao und Servus.
Möge die Macht der Unterhaltung mit euch sein. Macht's gut.
Immer.